Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, auch etwas zu hören. Auch mit Maske kann man es hören. Das ist gut. Verstehen tun wir uns auch ohne Maske. Und auch mit Maske. Denn wir sind eine Familie. Und die Familie kennt sich. Die Familie liebt sich. Und von daher sind wir zusammengekommen als ein Haufen von Menschen, der einander liebt. Ja, ist das nicht toll? Wo gibt's denn sowas in der Welt? Nur im Südstern. Es ist schön, dass ihr hier seid und Gott in seinem Sohn Jesus Christus begegnen wollt. Genau das hat Jesus zugesagt. Er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Okay, mit Jesus sehen, das dürfte wohl etwas schwierig sein. Trotzdem es das auch schon gegeben hat. Und wer das nicht glauben kann, der fragt mal meine Frau. Aber gesagt hat Jesus diese Worte zu seinen Jüngern, als er noch hier auf der Erde war. Und die konnten ihn natürlich leibhaftig sehen. Wären wir da etwas neidisch? Nun gehört ja Neid nicht gerade zu den christlichen Besonderheiten, die man haben müsste. Aber so ein bisschen Neid auf die Jünger, die Jesus täglich erlebt haben. Ja, vielleicht schmunzelt der Herr darüber. Jemand hat einmal von einem inneren Auge der Seele erzählt. Und das war ein Erfahrungsbericht. Also keine erfundenen Dinge oder Philosophien, sondern ein inneres Auge aus Erfahrung. Und ich glaube, das können hier auch in dieser Kirche wohl viele bestätigen, wenn Jesus spürbar erlebt wird. Welch ein Trost in einer solch schwierigen Zeit wie jetzt, gleich am Anfang dieses Gottesdienstes. Ich erbitte von dem Herrn aller Herren, dass er dir heute das innere Auge deiner Seele öffnet, dass Jesus für dich erlebbar wird und du dadurch mit dankbarem Herzen vor den Vater im Himmel treten kannst. Herr, gib mir bitte die richtigen Worte dazu. Erntedankfest. So sollte meine Predigt heute heißen. Und die Techniker haben sich vielleicht gewundert, dass ich auf dem Zettel, den ich immer vor dem Gottesdienst abzugeben habe, nicht mehr Erntedankfest draufstehen hatte, wie ich es ursprünglich hatte, sondern habe es durchgestrichen. Und habe da nur ein Danke, Herr, draus gemacht. Hört sich im Moment so nebensächlich an, ging mir auch so. Aber mit Erntedank ist es nicht getan. Wir haben so viel Grund zum Danken in so vielen Bereichen unseres Lebens, dass die Ernte ein guter Teil davon ist. Für unsere Großstädter ist dieser Begriff ein bisschen fremd geworden, der seine Bedeutung vom Erntedankfest mehr in der Tradition hat, als in der Natur zu finden ist. Für die Landbevölkerung ist das sicherlich eine viel naheliegendere Festlichkeit, weil eine eingebrachte Ernte so etwas Ergebnisreiches hat. Das ist so ein Abschluss von einer langen Entwicklung eines Jahres hin zur Ernte und ganz natürlich in der Wahrnehmung echter als bei uns in der Stadt, wo die Ernte im Supermarkt oder bestenfalls auf dem Wochenmarkt endet, beziehungsweise ganzjährige Ernten schon hat. So ist es gut, dass wir alle hier auf den Altarstufen Gaben zusammengetragen haben, zur Ehre Gottes und zum Verteilen an die Menschen unter uns, denen es nicht sonderlich gut geht. Diese armen Menschen haben den anderen, denen es gut geht, meistens eins voraus. Sie sind für weniges dankbar. Dankbarkeit ist heutzutage Mangelware geworden, was durch den Überfluss und die Erziehung bewirkt wird. Die Bibel berichtet von einem reichen Bauern, der Getreide angebaut hat und gut geerntet hat. Ich lese uns den Predigttext, der Predigt zugrunde liegt, aus Lukas Evangelium, die Verse 16 bis 21. Jesus erzählt ihnen dazu eine Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ah, ich hab's, sagte er. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen und kann zu mir selbst sagen, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selbst Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Ich habe den Vers 15 mal an den Schluss gesetzt, weil er den Sinn der Geschichte zusammenfasst. Jesus sagte zu allen, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn er noch so groß ist. Ihr Lieben, was hat mich wohl bewogen, ausgerechnet heute diesen Text als Grundlage der Predigt anzubieten? Ist es die Warnung vor dem Reichtum, wie ich das schon oft in dem Zusammenhang gehört und gelesen habe? Mich hat es stutzig gemacht, als ich in meiner Bibel gelesen habe, wie viele Menschen in der Heiligen Schrift genannt sind, die sehr reich geworden sind und noch dazu von Gott gesegnet wurden. Da denke ich an Abraham, der seinen Besitz kaum überblicken konnte, weil er so groß und so riesig war. Ja, er musste sich wegen der Vielzahl seines Besitzes sogar von seinem Verwandten, von seinem Neffen trennen, damit die sich nicht dauernd in die Quere kamen. Und das Tollste ist, dass Abraham nach diesem Entschluss der uneigennützigen Trennung noch eine satte Verheißung bekam, die alle denkbaren Hoffnungen bei weitem übertroffen haben. Da denke ich an Hiob, dessen Leben nach einem guten Reichtum einen herben Rückschlag bekam, alles verloren ging, ja, ihn bis an den Rand des Todes brachte. Und aus diesem Tief heraus verwöhnte Gott diesen gläubigen Menschen mit einem Reichtum, der doppelt so groß war als vor seinem Unglück. Noch dazu konnte er in seinem Reichtum noch 140 Jahre gesund leben. Ich denke da an David, ich denke an Josef, an die Könige im Alten Testament oder an Lydia im Neuen Testament. Nein, ich kann nicht erkennen, dass Gott etwas gegen Reichtum hatte. Aber eines kann ich in der Bibel nicht finden, nämlich, dass alle diese reichen Leute faule Säcke gewesen wären. Und das kann ich heute in vielen Fällen auch nicht behaupten. Viele reiche Leute werden so beurteilt, als wäre ihnen der ganze Reichtum nur so in den Schoß gefallen. Okay, das mag ja auch in manchen Fällen so sein. Aber der große Teil davon hat mit viel Mühe, Geschick und Klugheit Besitz angehäuft. Und wiederum viele davon teilen auch gerne aus, spenden Riesensummen und unterhalten Hilfsprojekte in aller Welt oder kümmern sich rührend um Hilfsbedürftige. Ich denke da an Bill Gates oder unseren deutschen Schuhhändler Deichmann. Ich kenne selber persönlich auch ein Ehepaar, das durch viel kluge Arbeit zu einem guten Besitz gekommen ist. Die haben für ihr Leben, was man so als Berechnung vorweg denken könnte, ausgesorgt. Sich aber aufopfernd um Leute in der Familie kümmern, die nicht mit Wohlstand gesegnet sind. Also sollten wir, die wir nicht reich sind, uns davor hüten, aus Neid oder anderen Beweggründen den Reichen da oben, ne, wie man das immer so sagt, neidisch zu verurteilen. Sehen wir vielleicht Besitz von Dingen oder Geld als höchst erstrebenswert an? Johann Wolfgang von Goethe hat es in seiner Ballade Der Schatzgräber ausrufen lassen. Armut ist die größte Plage, Reichtum ist das höchste Gut. Armer Goethe, er hätte mehr Bibel lesen sollen. Umso mehr gilt aber der Hinweis Jesu, gebt Acht! Er setzt hier ein Ausrufungszeichen der Gefahr. Unseren reichen Kornbauern nennt er einen Narren. Warum? Nicht, weil er so geschickt mit seinem Land umgegangen ist, das war gut. Nicht, weil er so viel riskiert hatte, weil er viel ausgesät hat. Nicht, weil er den Acker fleißig bestellt hatte. Du Narr, hast du vergessen, wer Wachstum und Gedeihen dazu schenkt? Ne? Denken wir an unser Eingangslied, das wir gesungen haben. Das ist genau der Text. Du Narr, hast du vergessen, wer das Wachstum und Gedeihen schenkt? Ist euch aufgefallen, dass ich bisher nur über Umstände des Reichtums gesprochen habe, aber nicht einmal das Wort Danke in den Mund genommen habe? Dabei ist doch heute Erntedankfest. Aber so sehe ich die Menschen unserer Zeit. In unserer Zeit gilt nicht mehr zu ernten die Sichel, sondern der Mähdrescher. Es muss alles viel sein. Die landwirtschaftlichen Flächen nehmen überdimensionale Größen an, um die Supermärkte ganzjährig zu Niedrigpreisen beliefern zu können. Der Landwirt aber, der die Flächen bearbeitet, wird erpresst und sein Verdienst erniedrigt. Verdienen tut dabei nur der Handel und der Verbraucher. Wer will da noch Danke sagen? Die Antwort darauf findest du in der Biotonne. Weggeworfen, verschwendet. Ach, das macht uns ja nicht arm. Wir haben zu Hause seit vielen Jahren eine ziemlich große Holzschnitzerei an der Wand hängen, die nicht gerade modern ist. Ich liebe dieses Bild. Es stammt aus Kroatien und zeigt ein Ehepaar, Bauern in der Mittagspause, unter einem Baum sitzend, vor ihnen ein Tuch ausgebreitet, ein Messer, ein Brot, ein Krug und dahinter zwei Ochsen. Dieses Bild spricht sozusagen, denn sie haben beide die Hände gefaltet. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich, haben sie vielleicht gesagt. Oder sie haben einfach nur für das Brot gedankt. Ich verstehe kein Kroatisch, deswegen wusste ich nicht, was sie gesagt haben. Aber wir danken unserem Gott vor jedem Essen. Wir kennen das. Wir tun das zu Hause. Welch ein Unterschied zu unserem Kornbauern aus dem Gleichnis Jesu. Der hatte nur eine Sorge. Wie bringe ich dieses ganze Getreide unter? Sein Planen und Tun sind ja nicht das Problem. Das ist klug und weise. Aber vergesslich ist er schon, dieser Kornbauer. Er vergisst, wer die Sonne, mit Wind, mit Wetter und einem unübertroffenen Schöpfergedanken Wachstum und Ernte erst möglich gemacht hat. Das macht ihn zum Narren, denn der Tod ist sein Lohn, der allen Gewinn uninteressant macht. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt man. Ach, hätte doch der Kornbauer unser betendes kroatisches Ehepaar getroffen. Vielleicht hätte er sein Versäumnis bemerkt. Aber nein, bei aller Klugheit dieses Mannes, der das Vernünftigste tat, was ein Unternehmer nur tun kann, er hat nicht danach gefragt, aus welcher Hand bekomme ich meinen Gewinn, geschweige denn den Zehnten seiner Einkünfte in das Reich seines Schöpfers zu investieren. Gott sieht das. Und das unterscheidet ihn von Abraham, von David, von Josef und von Lydia. Abraham wusste nichts Wichtigeres zu tun, als in der ersten Etappe seiner Landfindung einen Altar zur Ehre Gottes zu bauen, um ihm Opfer zu bringen. Der Dank Gott gegenüber darf keine leidige Lastübung sein, sondern ein inneres Bedürfnis, so wie bei Abraham. Wir beten zu Hause keine Gedichte, sondern danken ganz bewusst sehr kurz für das Essen. Das ist so, weil wir es so meinen, wie wir beten. Das ist keine Gewohnheit, die man einfach mal tut, ohne darüber nachzudenken, sondern uns ist wirklich in dem Moment klar, dass Gott uns das Essen auch segnet, wenn wir dafür danken. Ich denke immer, wer Hunger kennengelernt hat, vergisst den Hunger nicht. Ich lernte den Hunger im Kindesalter kennen. Ich vergesse ihn nicht und kann heute noch dankbar sein, dass Gott uns damals durchgetragen hat. Wir beschränken uns aber auch nicht auf unsere Tischgebete, sondern danken Gott für die Gesundheit, für das Leben, für die Gemeinde hier, für die Arbeit, die wir noch haben und bewältigen können, für die Familie, für die Freunde. Und wenn wir Scheunen hätten, dann würden wir auch für diese danken. Und Jesus, der in seiner Gottheit allein die Macht hat, Leben zu geben, aber auch zu nehmen, schließt sein Gleichnis mit den Worten: So steht es mit allen, die für sich selber Besitz anhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Ihr Lieben, ich komme, wenn ich über Danken nachdenke, und ich tue das sehr oft. Ich komme nicht umhin, an die 10 Aussätzigen zu denken, die von Jesus beschrieben werden. Fast spüre ich diese gleiche Wehmut Jesu durch beide Geschichten hindurch. Als würde Jesus sagen, könnt ihr nicht mal für all die Güte und Heilung und Führung in eurem Leben Danke sagen, ja wenigstens Dank empfinden, statt gleich wieder an die Arbeit zur Vermehrung und des Wohlergehens zu gehen und Wünsche zur Optimierung durchzudenken? Das ist so krass. Da werden 10 Todkranke allein durch den Willen Jesu von ihrem Aussatz umgehend geheilt. Okay, Jesus gibt ihnen diese Weisung, dann erst noch zu den Priestern zu gehen und offiziell ihre Heilung bestätigen zu lassen, was nur den Priestern zustand, und sie dann nachher als Bestätigte frei wurden von den Vorwürfen. Ich glaube, in Corona-Zeiten haben wir ein sehr gutes Verständnis dafür, wenn sie die Vorschriften befolgen, zumal es ja um Ansteckung zu ihren Mitmenschen geht, also auch damals mit dem Aussatz. Auch damals gab es die eindeutige Weisung des Abstandshaltens für Aussätzige, allerdings viel weiter als unsere 1,5 Meter. Das unsagbare Wunder geschieht. Auf dem Weg zu den Priestern wird ihnen ihre Krankheit total genommen. Die Wunden altern nicht mehr. Ja, sie verschwinden sogar. Die Verstümmelungen bekommen wieder ihre ursprüngliche Form. Die Haut ist rein. Ihre Verwandten und Freunde dürfen sie wieder besuchen. Und in der Öffentlichkeit müssen sie nicht immer laut warnend durch die Gegend laufen. Aussatz, Aussatz. Auch wenn man die Freude und den Überschwang über all diese neuen Freiheiten gut verstehen kann, sollten sie nicht zuallererst umkehren und dem danken, der sie befreit hat? Welch eine Ähnlichkeit zu unserem Kornbauern. Doch einer macht sich auf den Rückweg. Und wir wissen nicht, wie lang dieser Rückweg ist. Einer macht sich auf den Rückweg. Und das war noch dazu ein Fremder, kein Israelit, sondern ein Samariter, deren Glauben von den Juden nicht anerkannt wurde. Laut pries er Gott, warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde und dankte ihm. So schön das ist. Jesus spricht seine ganze Enttäuschung aus. Wo sind die 9? Als ich das wieder gelesen habe mit diesem Wortsatz, fiel mir es wieder ein. Ich habe früher im Chor in der Stadtmission mitgesungen. Und da gab es ein Lied, das fing an, traurig von ferne 10 Aussätzige stehen. Und dann kam das immer mit einer Spannung in der Musik kam dann immer der Ausdruck, wo sind die 9? Wo sind die 9? Es ist der fehlende Dank, wie beim Kornbauern. Das musste Jesus schmerzen, diese Undankbarkeit dieser 9 Geretteten. Aber Jesus vergisst nie die Menschen, die sich vertrauensvoll und dankbar an ihn wenden und ihm und dem Vater die Ehre geben und Danke sagen. Jesus vergisst auch nicht den Martin, der vor lauter Tränen der Freude kaum den Dank formulieren konnte, als er das Ergebnis des Bluttestes mit den rückläufigen Werten vom todbringenden Blutkrebs in den Händen hielt. Ich war neu und skeptisch, fand das. Auch für mich gilt das Wort Jesu: steh auf, dein Vertrauen hat dich gerettet. Gerettet für ein gemeinsames Leben mit Jesus. Jesus in mir, ich in ihm. Damit steht fest, Danken bringt Rettung. Rettung aber ist mehr als Heilung. Das hätte der Kornbauer wohl auch erfahren können, so wie es der Samariter erfahren hat, denn dieser ist jetzt bei Jesus. Lasst mich noch etwas anfügen. Gestern feierte dieses Land zum 30. Male, wie schon Slavica gesagt hat, seine Wiedervereinigung von der Trennung, die uns der letzte Krieg eingebrockt hat. Es kommt zusammen, was zusammengehört, sagte Willy Brandt damals. Ja, das sehe ich auch so. Doch war dieses Land nach dem Krieg zerbombt und ausgeblutet durch eigene Schuld. Ja, wir haben in Größenwahn die übrige Welt in Angst und Schrecken versetzt und viel Leid und Schaden angerichtet. Wir sind schuldig geworden vor Gott und der Welt. Es ist circa 33 Jahre her, als hier in dieser Kirche in einer großen Veranstaltung alle Gemeindemitglieder in Buße vor dem Thron Gottes auf die Knie gegangen sind und den Herrn aller Herren stellvertretend für unser Land um Vergebung dieser Kriegsverbrechen gebeten haben. Eine Frau war auch dabei. Ich glaube, es war Corrie ten Boom, die dann ein sehr inständiges Gebet zum Himmel sandte und Gott um die Gnade für eine Wiedervereinigung dieses Volkes gebeten hat. Und die ganze Gemeinde schloss sich diesem Gebet an. Ich war neu hier und skeptisch, fand das Gebet zwar etwas mutig und auch mächtig, aber doch etwas unrealistisch. 2 Jahre später ging die Mauer auf. Das war sowas von unwahrscheinlich, was da geschah, von wegen unrealistisch. Das wurde über Nacht Realität, unblutig und mit großem Jubel. Doch wer kam zu Jesus zum Danken? Ich weiß noch wie heute meine tiefe Erwartung an die Kirchen. Warum standen am Brandenburger Tor nicht alle Posaunenchöre von ganz Berlin und alle Kirchenchöre und alle Gemeindebands auf dem Platz und sangen und spielten: Nun danket alle Gott! Oder lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Schließlich war die DDR ein sozialistischer Staat, in dem die Menschen 40 Jahre lang atheistisch erzogen wurden. Sie sollten doch erfahren, dass dieses Ergebnis die Befreiungstat Gottes war. Ich habe den großen Dank einer ganzen Stadt und des Landes erwartet. Hier in der Kirche fanden dann beeindruckende Dankgottesdienste statt. Okay, aber wo waren die ganzen Christen? Wo waren die Neuen? Gestern wurden sehr gute Reden geschwungen bis zur Regierungsspitze unseres Landes. Wo ist aber die Einheit der Christen, die zu Jesus kommen und ihm den Dank zollen, der ihm alleine zusteht? Es wäre wunderbar, wenn Jesus zu diesem Volk sagt: Dein Vertrauen hat mich gerettet, hat dich gerettet. Ich habe es auf dem Herzen, dass wir das stellvertretend tun. Lasst uns stellvertretend für unser deutsches Volk zu unserem Vater Gott beten. Ich bitte euch, wer kann, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, du hast unserem Land aus lauter Gnade Wunderbares getan. Du hast auf unser Schreien und Bitten hin von wenigen Menschen eigentlich, hast du dich beeindrucken lassen und hast Vergebung ausgesprochen über dieses Volk und die Trennung zurückgenommen, dass wir wieder eins werden konnten vor dir. Herr, wir müssen übersprudeln vor lauter Dank, rausgehen und rufen, danke, Herr. Keiner tut's. Herr, unser Gott, wir rufen deine Gnade an. Herr, sei gnädig mit diesem Volk und nimm von uns, die wir hier versammelt sind, diese stellvertretende Position an, dass wir dich bitten, vergib dieses Versagen des Dankes. Vergib unserem Volk, unseren Christen in Deutschland, dass sie die Ostdeutschen nicht mit Lobliedern empfangen haben. Vergib ihnen, dass wir in unseren Gebäuden bleiben und nicht auf den Plätzen sind. Vergib uns, wo wir keine Ideen haben, deinen Namen groß zu machen. Vergib uns, Herr, denn wir wollen vor deinem Thron sein und von dir den Segen und die Gnade empfangen. Du hast gesagt, da, wo wir bittend zu dir kommen, wirst du dich mit uns eins machen und uns erfüllen. Herr, nimm dieses Gebet dieser Gemeinde an, so klein sie jetzt ist. Lass es zu deinem Herzen kommen, Herr, wenn wir bitten, sei gnädig, Herr. Vergib uns und schenke uns, diesem Volk, eine neue Zukunft, dass wir dich loben und preisen, auf den Plätzen, auf den Straßen, in den Familien, überall, wo wir sind, deinen Namen groß machen. In unserer Nachbarschaft, in unserer Arbeitsstelle, in der Schule, in der, wo wir auch sind. Herr, wir wissen, du hörst dieses Gebet und du siehst jetzt jeden Einzelnen, der es so ehrlich meint, wie es gesagt ist. So wie damals mit diesem Gebet dieser Frau hier in dieser Kirche. Und wir glauben daran, dass Erfüllung kommt. Segne unser Volk. Segne die Regierung. Schenke uns Menschen an der Macht, die nach deinem Willen fragen und bereit sind, ihn umzusetzen. Segne diese Gemeinde, dass sie ein Leuchtpunkt wird in Kreuzberg, wo Hoffnung und Frieden und Freude ausgeht. Direkt in die Herzen der Bewohner hinein. Du bist der Herr, du hast die Macht. Wir glauben an dich als den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Und wir ehren deinen Namen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Amen. Amen. Glaubt an das, was wir gebetet haben. Amen.